Ihr Lieben, ein Journalist hat mal festgestellt, eines lässt sich doch mit Sicherheit über die Kreuzigung Jesu Christi sagen. Es handelt sich dabei um den berühmtesten Tod der Weltgeschichte. Wenn ich mich heute Morgen hier so umsehe, muss ich sagen, er hat absolut recht. Denn obwohl dieses Ereignis, von dem wir gerade gehört haben, schon fast 2000 Jahre zurückliegt, wird daran immer noch weltweit gedacht. Millionen von Christen versammeln sich heute und gedenken daran, dass Jesus für sie gestorben ist. Unschuldig wurde Jesus an einem Kreuz hingerichtet. Die einen beklagen es als Justizskandal, andere halten es für eine große Tragödie. Wir heute Morgen glauben daran, dass es unser Glück ist und unser Segen. Gerade in dem Text haben wir gehört, dass viele Menschen und auch Mächte ihre Finger im Spiel hatten, Jesus ans Kreuz zu bringen. Da waren auf der einen Seite die Pharisäer, die neidisch waren, weil Jesus so viel Erfolg hatte. Auf der anderen Seite die Schriftgelehrten, die verärgert darüber waren, weil Jesus die Bibel so viel besser auslegen konnte als sie. Die Zeloten gab es auch noch, die waren frustriert, weil Jesus immer noch nicht zum Kampf gegen Rom aufgerufen hatte. Und schließlich war Jesus für die Römer selbst ein Volksverhetzer. Einer, der die Massen aufwiegelt, einer, der ihr neuer König werden will. Und das konnten sie auf gar keinen Fall dulden. Das Kreuz würde seinem Treiben ein Ende bereiten. Der offensichtliche Akteur an diesem Freitagmorgen ist also Rom. Doch wir werden im Laufe der Predigt sehen, dass Gott über allem seine Hände hat und letztlich die Fäden in der Hand hält. Jesus sagt deswegen auch zu Pilatus: Du hast nur Macht über mich, weil sie dir von Gott gegeben wurde. Schauen wir also mal hinter die Kulissen, und dann ist das gar nicht mehr so eindeutig, ob die Menschen, die dachten, sie hätten an diesem Freitag wirklich die Macht und das Sagen, ob die wirklich die Macht in ihren Händen halten. Das gilt zum Beispiel auch für den römischen Hauptmann, der damit beauftragt wurde, Jesus zu kreuzigen. Er hatte schon viele Menschen im Namen Roms umgebracht, aber diesmal war alles irgendwie anders. Er war heute unruhig. Seit dem Mittag schon hatte er sich rastlos gefühlt. Es war nicht der Tod, der ihn beunruhigte. Im Laufe der Jahre war er da abgestumpft. Die Schreie der Gekreuzigten berührten ihn schon lange nicht mehr. Er beherrschte die Kunst, sein Herz zu betäuben. Doch diese Kreuzigung hier, die quälte ihn. Es war ja schon schlimm genug, in Judäa zu leben. Aber es war die reinste Hölle, an einem heißen Nachmittag auf einem Hügel zu verbringen und das Sterben von Taschendieben und Volksaufhetzern zu beaufsichtigen. Die eine Hälfte der Menschenmenge spottete die ganze Zeit, die andere Hälfte weinte. Die Soldaten waren unzufrieden, die Priester spielten sich auf. Es war eine total undankbare Aufgabe in einem merkwürdigen Land. Und der Hauptmann sehnte das Ende des Tages herbei, noch bevor dieser richtig begonnen hatte. Er wunderte sich allerdings darüber, dass diesem einfachen Mann in der Mitte so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Verächtlich schnaubte er, als er die Tafel las, die an das Kreuz genagelt werden sollte. Darauf stand der König der Juden. Der Verurteilte hätte alles sein können, aber doch kein König. Sein Gesicht sah unförmig aus. Er war übel zugerichtet worden. Sein Blick war die meiste Zeit zu Boden gesenkt. Ach, das ist doch nur irgendein harmloser Hinterwäldler, schlussfolgerte der Hauptmann. Was der wohl verbrochen haben soll, dass ich ihn hier kreuzigen muss. Da hob Jesus plötzlich den Kopf. Sein Blick war weder zornig noch angsterfüllt. Die Augen, die den Hauptmann aus dem blutverschmierten Gesicht anschauten, waren merkwürdig ruhig. Jesus schaute die ganzen Menschen an, die ihn kannten und unter dem Kreuz standen. Langsam blickte er von einem zum anderen, so als wollte er sich von ihnen verabschieden. Für jeden schien er noch ein gutes Wort zu haben. Und einen kurzen Augenblick schaute Jesus auch den Hauptmann ein. Eine Sekunde lang blickte der Römer in die reinsten Augen, die er je gesehen hat. Er wusste nicht, was der Blick bedeutete, aber er musste heftig schlucken. Als er dann sah, wie einer seiner Soldaten dem Nazarener Essig zur Betäubung gehen wollte und der das ablehnte, da sagte ihm eine innere Stimme, dass das kein gewöhnlicher Tag werden würde. Die Stunden verstrichen. Der Hauptmann musste immer häufiger zu dem blicken, der am mittleren Kreuz hing. Er wusste nicht, was das Schweigen des Nazareners bedeuten sollte. Er wusste auch nicht, wie er dessen Freundlichkeit und Liebe verstehen sollte. Aber das größte Rätsel war für ihn die Sonnenfinsternis. Er wusste nicht, was der schwarze Himmel mitten am Tag bedeuten sollte. Niemand konnte das erklären. Und es wurde noch nicht einmal der Versuch unternommen, es zu erklären. Gerade noch hatte die Sonne geschienen und plötzlich diese Finsternis. Gerade noch war es heiß gewesen und jetzt auf einmal dieser kalte Wind. Selbst die Priester waren verstummt. Lange Zeit blieb der Hauptmann einfach auf einem Stein sitzen. Er starrte die drei Gestalten an, die sich als Silhouetten vor dem Horizont abhoben. Ihre Köpfe hingen vornüber. Spott und Häme waren verstummt. Es war unheimlich still geworden unter dem Kreuz. Wer geweint hatte, verharrte jetzt abwartend. Auch der Gekreuzigte in der Mitte hatte seinen Kopf immer wieder qualvoll von einer Seite auf die andere gedreht. Doch nun richtete er ihn plötzlich mit einem Ruck auf. Seine Augen öffneten sich und das Weiß der Augen leuchtete auf. Ein Schrei durchbrach die Stille. Jesus rief: Tetelestai, es ist vollbracht. Es ist alles bezahlt. Das war kein normales Rufen. Das war auch kein Aufschrei, das klang eher wie ein Brüllen, wie das Brüllen eines Löwen. Aus welcher Welt dieses Brüllen stammte, das wusste der Hauptmann nicht, aber er erkannte, dass es nicht von dieser Welt war. Der Hauptmann erhob sich von dem Stein und machte ein paar Schritte auf den Nazarener zu. Als er näher gekommen war, konnte er sehen, dass Jesus in den Himmel hinaufschaute. Der Ausdruck in seinen Augen war so ungewöhnlich, dass der Hauptmann sehen wollte, was als nächstes geschah. Er machte noch ein paar Schritte weiter auf Jesus zu, doch dann fiel er zu Boden. Er stand auf und fiel erneut hin. Der Boden wankte, zunächst nur leicht, aber dann immer heftiger. Der Hauptmann erhob sich mühsam, kam wieder ein paar Schritte vorwärts und fiel dann noch einmal zu Boden, direkt vor das Kreuz. Er schaute dem Mann, der kurz vor dem Tod stand, ins Gesicht. Der König der Juden schaute herunter auf den alten, rauen Hauptmann. Die Hände Jesu waren ja festgenagelt, deshalb konnte er den Mann nicht berühren. Seine Füße waren durchbohrt, deswegen konnte er nicht näher zu ihm hingehen. Sein Kopf war zentnerschwer von den Schmerzen, er konnte ihn kaum noch bewegen. Aber seine Augen, in ihnen brannte immer noch ein Feuer. Es waren unauslöschliche Augen, es waren die Augen Gottes. Noch völlig benommen von diesem Blick bekam der Hauptmann die Meldung, dass das Erdbeben schwere Schäden in Jerusalem verursacht hatte. Es seien sogar einzelne Grabstätten aufgerissen worden. Die Atmosphäre wurde immer unheimlicher. Kurz danach wurde ihm mitgeteilt, dass im jüdischen Tempel Unruhe herrschte. Im innersten Tempelbezirk musste etwas Furchtbares passiert sein. Die Juden waren mit ihrem Tempel ja sowieso immer schwierig. Und jetzt auch noch das. Der Vorhang vor dem Allerheiligsten war zerrissen, von oben an bis unten durch. Mensch, da stimmt doch heute etwas ganz bestimmt nicht. Sollte dieser Jesus wirklich der Sohn Gottes sein? Der Himmel jedenfalls schien bereits zu weinen über das, was auf Golgatha geschah. Die Sonne konnte es auch nicht mehr mit ansehen. Finstere Mächte schienen die Oberhand zu gewinnen. Erdbeben waren aber auch schon oft ein Zeichen für Gottes besondere Nähe. Als Mose am Sinai stand, da bebte die Erde. Als Gott an Elia vorbeizog, wurden die Felsen kräftig durchgerüttelt. Es scheint fast so, als hätte Gott manche seiner Verheißungen und Bündeschlüsse mit Erdbeben bekräftigt. Und nun, auf Golgatha, weist er darauf hin, dass auch im Kreuzestod Jesu Segen verborgen liegt. Ein neues Zeitalter beginnt, das durch den Sohn Gottes bestimmt wird. Die Gräber tun sich auf, der Tod wird entmachtet, der letzte Feind Gottes kapituliert. während der Sohn Gottes den Tod überwindet, gibt es schon eine ganze Reihe von Überläufern aus dem Tod ins Leben. Jesus hatte das vorhergesagt, als er rief: Wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Weil der Tod mit Jesus ringt, kann er seine Gefangenen nicht mehr festhalten. Viele kommen aus den ausgerissenen Gräbern heraus und kehren zurück in ihre Familien. Was wird das für ein Freudentag in Jerusalem gewesen sein? Der Weg zum wahren Leben ist frei. Der Weg zu Gott ist endlich frei geworden, weil Jesus den Preis für unsere Schuld bezahlt hat. Darum hat Gott auch eigenhändig den Vorhang im Tempel zerrissen. Wir müssen nicht mehr vor seiner Heiligkeit beschützt werden. Wir können zu ihm kommen, weil das Blut Jesu uns jetzt beschützt. Du kannst zu deinem Vater im Himmel zurückkommen, auch jetzt und hier. Und Gott heißt dich willkommen. Er meidet dich nicht mehr. Er stellt sich nicht gegen dich. Gott hat dir auf Golgatha eine Tür geöffnet und bittet dich, hereinzukommen. Darum trau nicht mehr so sehr deinem schlechten Gewissen, trau vor allem dem Kreuz. Jesu Blut wurde damals auch für dich vergossen und der Vorhang wurde für dich zerrissen. Paulus sagt: Lasst uns doch hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Der Hauptmann hat Tränen in den Augen. Da fällt sein Blick wieder auf das Schild, das man über dem Kreuz Jesu befestigt hat. Dort steht der König der Juden. Und der Hauptmann denkt inzwischen: Ja, das ist er tatsächlich. Die Rufe von vorhin kommen dem Soldaten wieder in den Sinn. Allen hat er geholfen. Ja, das stimmt, und das tut er hier am Kreuz schon wieder. Er soll sich jetzt auch selber helfen. Nein, denkt der Hauptmann, das wird dieser Jesus nicht tun. Wir wollen sehen, wie er vom Kreuz herabsteigt oder von Elia von seinem Leiden erlöst wird. Nein, weiß der Hauptmann, das wird nicht passieren, denn Jesus schafft am Kreuz unsere Erlösung. Die unterschiedlichen Gedanken des Hauptmanns ergeben plötzlich ein Gesamtbild. Der war nicht einfach nur ein Zimmermann, murmelt er vor sich hin. Das war kein gewöhnlicher Mensch. Der Hauptmann steht dort und blickt auf die Steine, die sich bewegt haben. Er sieht den Himmel, der finster geworden ist. Er dreht sich um und starrt die Soldaten an, die mit unbeweglichem Gesicht Jesus anschauen. Und er wendet sich noch einmal diesem Jesus zu. Er beobachtet, wie Jesus seinen Blick nach oben richtet zu seiner Heimat. Er lauscht, als sich die aufgesprungenen Lippen noch einmal öffnen und Jesus mit schwerer Zunge ein letztes Mal spricht. Er flüstert: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dann fällt sein Kopf auf die Brust, der Atem setzt aus, Jesus ist tot. Wenn der Hauptmann es in diesem Augenblick nicht ausgesprochen hätte, dann hätten wahrscheinlich die Steine geschrien oder die Engel, die Sterne oder vielleicht sogar die Dämonen. Aber der Hauptmann sprach aus, was in diesem Moment gesagt werden musste. Ja, es kam einem namenlosen Ausländer zu, das zu äußern, was alle wissen sollen. Wahrhaftig, dieser Mann war Gottes Sohn. Beim letzten Mal hatte Petrus das so öffentlich bekannt. Er hatte gesagt: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hatte ihn daraufhin beiseite genommen und ihm zugeflüstert: Selig bist du, Simon Petrus, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jetzt steht wieder einer da und sagt sinngemäß: Tatsächlich, dieser Mann ist Gottes Sohn. Und auch für ihn gilt: Das hat ihm kein Mensch offenbart. Das stammt vom Vater im Himmel, der die Finsternis hell macht. Wilhelm Busch schreibt an dieser Stelle in seiner Auslegung: Entweder geschieht nichts in euch, und dann weiß ich auch nicht, was eure toten Herzen noch retten könnte. Oder es geht euch im Anblick des Gekreuzigten das große Licht auf und ihr erkennt endlich, das ist Gottes Sohn. Halleluja. Dann erst begreifen wir wirklich, was Johannes schreibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ein Marmeladenglas aufzumachen ist für ein Kind nicht leicht. Wir haben deswegen zu Hause dafür ein Werkzeug, mit dem man solche Dinger ganz leicht öffnen kann, mit einem Dreh. Meine Kinder waren immer ganz stolz, wenn so ein Marmeladenglas nicht aufging und sie sagen konnten, ich weiß, wie das geht, mit dem Dings da. Und dann holten sie diesen Deckelöffner und mit einer Handbewegung und einem Klick ging das Ding auf. Das funktioniert ganz einfach. Das Ding sorgt dafür, dass ein bisschen Luft unter den Deckel kommt und schon öffnet er sich von allein. Genau das kann an Karfreitag auch mit Menschen geschehen. Es gibt einen Moment, wo der Unterdruck der Gottlosigkeit plötzlich aufgehoben wird und das Ding öffnet sich. Wir erkennen auf einmal, Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes, der für meine Schuld an diesem Kreuz gestorben ist. Dabei ist wirklich entscheidend, wann du dieses Bekenntnis zu Jesus ablegst. Begreifst du, wie der Hauptmann bereits in diesem Leben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann darfst du dich wie der eine Mitgekreuzigte auf das Paradies freuen. Weil er an Jesus am Kreuz glaubte, durfte er als erster Gottes Herrlichkeit sehen. Jesus sagte zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder ist es bei dir so, dass du Jesus erst nach deinem Tod als Gottes Sohn erkennen wirst, dann, wenn dir gar nichts anderes mehr übrig bleibt, weil du vor ihm als Richter stehst? Dann wird es zu spät sein, von dem zu profitieren, was der Kreuzestod Jesu der Menschheit eigentlich bringen soll. Denn Jesus wird nur die mit in den Himmel nehmen, die sich wie der Hauptmann hier auf dieser Welt unter das Kreuz stellen und bekennen, mein Jesus, mein Retter, Gottes Sohn. Das ist der Grund, warum sich viele Menschen bis heute Gedanken gemacht haben und versucht haben, diese Geschichte vom Hauptmann zu deuten. Allerdings wurde auch sehr viel mehr hineingedeutet, als wirklich in dieser Geschichte steht. Die Legendenbildung über diesen Hauptmann in der Kirchengeschichte ist fantasievoll. Wenn du die Monumentalfilme Das Gewand und Ähnliches gesehen hast, dann weißt du, was ich meine. Aber Genaues als das, was wir heute Morgen gehört haben, lässt sich von der Bibel her nicht sagen. Die Spur des Hauptmanns verschwimmt nach der Kreuzigung. Aber ich möchte dich heute Morgen fragen, was mit deiner Spur zum Kreuz eigentlich ist. Was wirst du Jesus antworten, wenn du wie der Hauptmann unter das Kreuz fällst und in die Augen Jesu hineinschaust? Wirst du dann sagen, hallo mein Guter, Jesus, du warst schon immer ein echt guter Mensch? Oder wird dir auf der Zunge liegen, mein Gott, wer hat dich denn so übel zugerichtet? Oder bist du bereit, wie der Hauptmann zu sagen, mein Jesus, du bist tatsächlich der Sohn Gottes. Das wäre zumindest ein Anfang. Eine Chorleiterin hat mir mal gesagt, dass es für sie immer hochinteressant ist, eine neue Stimme zu entdecken. Sie suchte gerne nach guten, noch ungebildeten Stimmen, denn die seien so herrlich ausbaufähig. Solch eine Stimme besaß auch der Hauptmann. Er hatte einfach etwas, das war ausbaufähig. Noch klang er etwas unsauber, aber das würde schon noch werden. Zum Beispiel hat der Hauptmann in seiner Aussage die falsche Zeitform gewählt. Der Satz sollte nicht lauten, siehe, das war Gottes Sohn, sondern es heißt doch richtig, siehe, er ist Gottes Sohn. Aber der Hauptmann hat einen ersten wichtigen Schritt getan. Er hat angefangen, mit seiner Stimme seinen Glauben zu üben. Und genauso kannst du deine Stimme für Jesus erheben und üben. Es ist gar nicht so schwer. Und du wirst sehen, mit Gottes Hilfe wird dein Bekenntnis schon bald immer sauberer und klarer durchdringen. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Damit haben wir uns heute die 6 wichtigsten Stunden der Menschheitsgeschichte angesehen. Sie ragen aus der großen Ebene der Geschichte heraus wie der Ayers Rock in der australischen Wüste. Man hat diese 6 Stunden entziffert, zerlegt und diskutiert, aber die entscheidende Frage wird immer bleiben: Welche Bedeutung haben diese 6 Stunden für dich? Es wird behauptet, dass sie die Tür in der Zeit sind. Durch diese Tür ist die Ewigkeit in die finstersten Ecken der Menschheit hineingekommen. Denn für Menschen, die in ihrem Leben versagt haben, bedeutet dieser Karfreitag Vergebung. Für Menschen, denen alles sinnlos im Leben vorkommt, bedeutet dieser Freitag heute Sinn. Für Menschen, die von der Seite des Lebens aus in den Tunnel des Todes starren, weil sie in diesen Tagen und in den letzten Wochen liebe Menschen an den Tod verloren haben, für all diese bedeutet dieser Freitag Befreiung und eine neue Sicht, endlich Licht. 6 Stunden an einem Freitag, die die Welt verändert haben. Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer einzulassen? Dann sprich es mit: Jesus Christus ist Gottes Sohn für mich. Amen. Jesus Christus hat diese Frage, die ich uns heute mitgegeben habe, wer Jesus eigentlich für uns ist und ob wir ihm folgen wollen, auch nach seiner Auferstehung den Jüngern gestellt. Besonders Petrus, der hatte Jesus 3-mal verraten, und Jesus nimmt ihn nach seiner Auferstehung zur Seite und fragt ihn eine ähnliche Frage wie die wir heute Morgen gehört haben: Petrus, liebst du mich?